Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Hohe Inflation, drohende Rezession, drastische Energiekrise. Startups und Tech-Unicorns mussten dieses Jahr bereits federn lassen, haben Mitarbeiterinnen abgebaut und Downrounds in Kauf genommen. Dabei ist der russische Winter noch gar nicht wirklich da. Wie sieht die Zukunft der Wirtschaft angesichts dieser Multikrisen aus? Das wollen wir heute den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreichs, Harald Mayer, fragen. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbeeinschaltung.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at. Österreichs größtem Jobportal.
So, und jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Harald Mayer, Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer. Hallo Harald.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle.
Ja, ich habe kürzlich in diesem Podcast mit dem deutschen Wirtschaftsforscher Lars Feld gesprochen. Der berät auch den deutschen Finanzminister Christian Lindner und der war überraschend optimistisch, was den Wirtschaftsausblick angeht. Natürlich ist er sich der Multikrisen bewusst, aber er war dann doch eher positiv gestimmt. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du?
Nun, bei den Wirtschaftsforschern gibt es Optimisten und Pessimisten, Optimistinnen und Pessimistinnen. Das ist in der Politik ganz genauso, in den Wirtschaftsvertretungen so. Aber natürlich auch branchenabhängig in der Wirtschaft unterschiedlich. Das hängt davon ab, welche Position nimmt man ein und wie ist man von diesen Entwicklungen zurzeit betroffen. Und da sollte man ganz offen und ehrlich sagen, es gibt schon Betriebe, die aufgrund ihrer betrieblichen Situation, ihres Geschäftsmodells, auch in der Covid-Krise extrem profitiert haben, gut gelaufen sind, große Gewinne geschrieben haben, Marktanteile gewonnen haben und da geht das munter jetzt so weiter. Und es gibt solche, die hatten zum Beispiel während der Covid-Situation gutes Geschäft gemacht, die sind aber jetzt, also die konnten damals gut produzieren, international gut verkaufen, toll exportieren und sind aber jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie halt energieintensive Produktionen haben, massiv von dem Anstieg der Energiepreise betroffen. Und das sind zum Teil aber auch Betriebe, die ihre Hausaufgaben in Richtung nachhaltige Ausrichtung, Transformation ihrer Produktionsprozesse schon gemacht haben. Aber um ein Beispiel zu nennen, und für die Hörerinnen und Hörer nachvollziehbar zu machen, es gibt halt Produktionsprozesse, die brauchen eine bestimmte Mindesttemperatur und die erreiche ich aber im heutigen Zeitpunkt nach wie vor noch immer nur mit dem Einsatz fossiler Energieträger, also Gas oder Öl. Und wer sich zurückerinnern kann, war ja sichtlich der Aufruf der europäischen Politik, speziell auch dieses Programm in Österreich im Frühjahr, liebe Firmen, wechselt, wenn es geht, von Gas in Richtung Öl, es bleibt aber fossil. So, Preise sind hoch, drückt auf das Businessmodell, auf die Kostenstruktur und daher ist das da sehr, sehr schwierig. Und wenn man das jetzt, um deine Frage zu beantworten, ganzheitlich betrachtet, dann muss man sich anschauen und sagen, was sind die drei Säulen der österreichischen Volkswirtschaft? Die eine ist der Inlandskonsum, der ist sehr stabil. Die Regierung hat sehr viel gemacht, die Kaufkraft dort auch weiterhin zu stärken, Teuerungen unter Anführungszeichen verkraftbar zu machen. Da laufen jetzt viele Kollektivvertragsverhandlungen, wird man sehen, wie die ausgehen. Aber am Ende des Tages wird es eine durchaus stabile Kaufkraft geben. Die zweite Säule sind die Investitionen der Betriebe, die Investitionstätigkeit, vor allem die Sachgüterinvestitionstätigkeit. Die war sehr hoch im letzten Jahr, daher auch dieses große Wirtschaftswachstum, das erwartet wurde am Ende des letzten Jahres. Da ist ja auch sehr viel im ersten Halbjahr noch passiert. Aber das trübt sich jetzt ein bisschen ein, weil die Betriebe natürlich aufgrund ihrer Situation A vorsichtiger geworden sind und verschieben Investitionen. Und der dritte Bereich ist der Export, der für die österreichische Volkswirtschaft sehr wichtig ist. Wir verdienen 6 von 10 Euro auf den internationalen Märkten. Da ist die Nachfrage sehr, sehr gut, aber die kann man aufgrund der Lieferkettenproblematik nicht immer 1:1 bedienen. Also da verschieben sich auch Dinge. Und auch hier spielen natürlich die Energiekosten eine ganz zentrale Rolle. Also das Bild gesamtheitlich betrachtet, hätten wir diese multiple Problematik rund um das Thema Energie nicht, wäre ich für das nächste und übernächste Jahr sehr optimistisch. So wird es vermutlich zu einer Eintrübung kommen. Wie trüb die ist, wird davon abhängen, wie der Winter im Bereich der Energie wird.
Wenn man sich Europa anschaut, da brechen ja jetzt zwei sehr wichtige Säulen der Wirtschaft weg. Auf der einen Seite ist die Nullzinszeit vorbei und auf der anderen Seite ist auch die Zeit der billigen Energie vorbei. Wie muss ich dann die Wirtschaft neu ausrichten? Also wie kann man dann in Zukunft dann wieder mal wachsen? Weil genau diese zwei Dinge sind ja absehbar mittlerweile leider schon die nächsten 2-3 Jahre bei uns.
Also ich glaube, auch hier ist wieder immer gut, einen genauen Blick drauf zu werfen, wovon sprechen wir. Jahrzehntelang haben wir immer darüber diskutiert, dass der Ölpreis sehr wichtig für die globale Wirtschaftsentwicklung ist. So, beim Ölpreis ist es so, der hat plus minus einen globalen Preis, notiert hauptsächlich in Dollar und entwickelt sich in die eine oder andere Richtung aufgrund unterschiedlicher Einflussfaktoren. Aber am Ende des Tages bestimmen immer Angebot und Nachfrage den Preis. Beim Gas ist das zum Beispiel anders. Das notiert an drei unterschiedlichen Indexbörsen, einem amerikanischen Markt für LNG-Gas, vor allem einen europäischen und einen asiatischen. Und da waren die Preise in der Vergangenheit immer schon unterschiedlich. Zugegebenermaßen war der in Europa immer sehr billig, weil wir in Summe auch sehr viel Gas, Pipeline-Gas, das war immer billiger als das Flüssiggas. Warum? Es ist halt logistisch einfacher, etwas durch eine Pipeline zu schießen, als es zu verflüssigen, dann zu transportieren mit Schiffen, dann wieder in den Zustand zu verwandeln, wo ich sie über die Pipeline transportieren kann. Und da haben wir natürlich von dieser Beziehung vor allem zu Russland profitiert. Alle europäischen Länder, die das dort bezogen haben und daher mit relativ unter Anführungszeichen günstiger Energie produzieren konnten. Dass das aber ein Zeitalter ist, das abläuft, wissen wir alle aufgrund der Energietransformation. Das ist jetzt nicht unmittelbar zwingend mit der Frage des schrecklichen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine verbunden. Und die Unternehmen richten sich natürlich gemäß ihrer Beweglichkeit, Stichwort welche Technologien sind verfügbar, in Zukunft da auch neu aus. Faktum ist aber, wenn das Ganze sehr kurzfristig wird und zu extremen Marktverwerfungen führt, und um ein Beispiel zu nennen, ungefähre Vorstellung zu geben, war das zur Spitze der Gaspreisentwicklung so, dass ein stahlproduzierendes Unternehmen, gibt es ein sehr großes, bekanntlicherweise in Österreich, das auch ein Joint Venture in Texas hat, für dieselbe Tonne Stahl in Österreich das mehr als Zehnfache für dieselbe Unit Gas, die dafür notwendig war, bezahlt hat, als in Texas. Also das ist dann schon im globalen Wettbewerb gigantisch im Unterschied für den energieintensiven Bereich. Und damit man weiß, was alles energieintensives ist, das geht für die Kartonagenproduktion, Papier, in der Holzverarbeitung, der gesamte Bereich der Metallverarbeitung, vom Aluminium über Stahl, ja, tief hinein in den Bereich der Lebensmittelproduktion, des gesamten Life Science, Medikamentenbereichs, überall dort brauchen wir das. Ja. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist vernachlässigbar, das ist ganz klein, das ist ein unbedeutender Bereich, das ist global ein bedeutender Bereich. Und da konkurrenzieren wir natürlich auch mit Produktionssektoren in Ländern, wo die Umweltvorschriften deutlich schlechter sind als in Europa und in Österreich und die Energiepreise jetzt dann deutlich günstiger sind. Also ein globales Unternehmen überlegt sich dann zweimal, ob sie das in Österreich oder in Deutschland kaufen oder dann vielleicht nicht doch in Indien, Mexiko, Indonesien oder anderen Schwellenländern, wo eben die Produktionsbedingungen für die Menschen dort und für die Umwelt, kann man ganz stolz sagen, dramatisch schlechter sind als in Österreich.
Da jetzt liegen verschiedene Ideen, Vorschläge am Tisch, wie man vor allem diesen Gaspreis wieder in den Griff kriegen kann. Jetzt sagen viele, auf der Iberischen Halbinsel klappt das ja ganz gut. Ist das ein sinnvoller Weg, den man auch beschreiten sollte?
Das berühmte iberische Modell zielt primär darauf ab, den Strompreis in den Griff zu bekommen, weil ja aufgrund dieser berühmten Systematik Merit Order, dass sozusagen der teuerste Primärenergieträger, damit das teuerste Kraftwerk in der Produktion, dass der Stromunit am Spotmarkt der Strombörsen dann den Preis bestimmt, ist halt zurzeit Gas. War nicht immer so, Gas war deutlich günstiger eine Zeit lang, so jetzt ist Gas das teuerste und treibt damit den Strompreis. Wenn man natürlich ein Interesse hat, den Strompreis runterzubringen, muss ich irgendwie den Gaspreis unter Anführungszeichen cappen. Beim iberischen Modell zahlt das natürlich die öffentliche Hand, die Differenz. Es ist nicht so, dass der Gaspreis per se unten ist, sondern man greift in das Modell ein, um es jetzt sehr vereinfacht formuliert zu sagen, und subventioniert einen Teil des Gaspreises. Das kann man für eine Zeit lang machen, aber das löst das Problem nicht grundsätzlich. Grundsätzlich braucht man einen europäischen Ansatz.
Aber Milliarden kosten auch in Österreich.
Ja, kostet es auch in Spanien, ist das auch nicht for free, ne? Sondern die müssen da aber nicht reinzahlen und das rein subventionieren. Das, was die Deutschen jetzt vorgestellt haben als deutsches Modell für die deutsche Gaspreisbremse, in Wirklichkeit ist es eine Kostenbremsung, ne? Weil der Gaspreis selber wird da auch nicht beschränkt, ja, sondern es werden die Kosten in einer Art und Weise beschränkt. Wäre ein deutscher Alleingang, finde ich auch nicht prickelnd. Warum? Weil wir verlieren dieses, man nennt das so schön, europäische Level Playing Field im Binnenmarkt. Die Wettbewerbsbedingungen sind plötzlich nicht mehr gleich, sondern verzerren sich. Für eine kleine offene Volkswirtschaft wie Österreich, deren größter Exportpartner Deutschland ist, und wir zusätzlich mit vielen deutschen Hochinnovationsbetrieben global im Wettbewerb stehen um die Aufträge, und kann man sagen, da haben wir sehr oft die Nase vorne, weil unsere Produkte hochinnovativ sind, tolle Qualität, aber wir halt auch da hart kalkulieren, hätten wir natürlich, wenn der deutsche Markt plötzlich mit einem anderen Preis kalkulieren kann, der günstiger ist, einen extremen Wettbewerbsvorteil. Hat auch der Gabriel Felbermayr ja gesagt, als Chef des WIFOS, da wird natürlich sehr viel in Österreich plötzlich gefährdet sein. Also man sieht, wie komplex die Sachen vernetzt sind. Daher eigentlich braucht es eine europäische Lösung mit einer europäischen Herangehensweise, weil das ein europäischer Binnenmarkt ist. Das führt sonst zu schweren Verwerfungen. Und wir hoffen, dass sozusagen mit den Schritten, die die Politik jetzt gerade setzt und setzen wird, wir schon ins Frühjahr hineinkommen, wo wir so eine vernünftige europäische Lösung haben. So ein gemeinsamer Gaseinkauf macht ja auch Sinn. Es bringt doch nichts, wenn jeder irgendwo rund um den Globus fährt und sich dort anbietet und sagt, ich hätte jetzt gern ein bisschen was von Katar, ein bisschen was aus Angola, ein bisschen was aus Algerien, ein bisschen was aus Aserbaidschan, wenn wir nicht mehr aus Russland kaufen. Na, was werden die dort machen, wenn sie es verkaufen? Na, das geht dann alles nach dem, der halt viel bietet.
Na, da würden die Europäer sich selber überbieten jeden Tag, oder?
Das machen wir großartig übrigens seit März. Das war eine unserer zentralen Kritiken als Sozialpartner zu sagen, man hat sich da nicht gescheit auf diese Situation vorbereitet. Hätte man ja können. Also wenn man die Sanktionen vorbereitet hat gegen Russland seit November, hätte man sich auch überlegen können, was muss man parallel machen. Aber dass dann jetzt jeder selber versucht, den anderen zu überbieten und diese Mengen zu kaufen, bedingt beim Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot plus minus gleich ist und die Nachfrage steigt, Überraschung, steigt der Preis. Also das war schon in der Herangehensweise der letzten Monate ein fetter Schuss ins Knie. Ja.
Okay, na dann bleibt es einmal abzuwarten, wie diese europäische Lösung aussehen kann. Wir bleiben bei Trending Topics natürlich auch dran. Kommen wir so von der produzierenden Industrie hin zum Kernthema von Trending Topics, hin zu den Tech-Startups, zu den Tech-Unternehmen. Wie beobachtest du das mal ganz neutral gefragt aktuell, die Situation?
Also ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen unverändert sehr gut sind für jede Gruppe, jedes Team, das eine geniale Idee hat und die zum Durchbruch bringen möchte. Das hat sich nicht verändert. Zugegebenermaßen war die Zeit natürlich während Covid sehr schwierig. Viele haben eine Runway-Verlängerung gebraucht. Da war es notwendig, sozusagen finanztechnisch mehr Arten zu generieren. Und natürlich, wenn die Partnerinnen und Partner im großen Bereich jetzt vorsichtiger werden mit ihren Investments, vorsichtiger werden mit den Programmen, weil halt jetzt mehr Unsicherheit herrscht, kann das auch hier in den Entwicklungsschritten für die jungen Speedboats, wie ich sie immer nenne, auch in Zusammenarbeit mit den großen Tankern bedeuten, dass die Fristigkeiten für ihre Planungen sich verändern. Heißt, es ist immer gut, sozusagen da nicht zu knapp zu kalkulieren und im Auge zu haben, dass sich ja viel nach hinten verschieben kann. Übrigens ein Learning, das wir ja in dem Sektor seit vielen, vielen Jahren haben. Besser mit mehr Puffer planen als alles auf Anschlag. Aber ja, diese unsichere Situation wird auch da etwas bedingen. Ja, du hast selber am Anfang gesagt, es gab Freisetzungen, es gab sozusagen Abwertungen. Aber das ist auch nichts Überraschendes, das sehen wir nicht zum ersten Mal. Das muss man in so einer Marktentwicklung mit einkalkulieren. Ich glaube, entscheidend ist immer, gelten die eisernen Grundsätze, ist das eine echt nutzenstiftende, super neue Geschäftsidee, deckt die etwas ab, was noch niemand abdecken kann, ist es so innovativ und so spannend, dass es sich gegen andere im Wettbewerb durchsetzen kann und wie ein sehr guter Freund von mir, der leider zu früh verstorben ist, aber der ein super Spezialist für Marketing und Werbung war, immer gesagt hat, selbst im Handel geht es am Ende des Tages darum, dass die Paletten vom Hof kommen. Also man kann auch in Schönheit sterben, das will ich damit sagen. Man muss natürlich das Produkt oder die Dienstleistung an die Käuferinnen und Käufer bringen. Und wir wissen, in dem steckt sozusagen sehr viel des Erfolgspotenzials natürlich drinnen.
Ja, mein Eindruck aktuell ist, dass es doch für viele Startups sogar ein wenig herber werden könnte als in der Covid-Pandemie. Damals gab es ja den berühmten Covid-Startup-Hilfsfonds. Und ich habe jetzt kürzlich auch im Podcast mit Vertretern des Startup-Rates ein Interview geführt. Und die haben eigentlich gemeint, eigentlich bräuchte es wieder so einen Rettungsschirm in dieser neuen Krise oder in diesen neuen Multikrisen, in denen Startups stecken. Was sagst du dazu? Ist das realistisch? Kann es sowas nochmal geben? Muss es sowas nochmal geben?
Ich will das nicht ausschließen, es kann durchaus sein, dass man sowas braucht, aber versuchen wir das Ganze auf eine Metaebene zu heben. Du hast ja am Anfang auch die Situation der steigenden Zinsen angesprochen. Okay, also für viele Großinvestoren war über die letzten Jahre hinweg immer die Überlegung mit dabei, investiere ich in Dachfondslösungen oder in Fondslösungen als alternative Assetklasse. So. Und das hat man immer wieder von dem Hintergrund gesehen, wo bringt mir was, welche Zinsen oder in anderen Sprüngen, welche Rendite, um es ganz präzise zu sagen. So. An dieser Betrachtung auf den großen Finanzmärkten hat sich nichts verändert. Man schaut, wer bringt welche Rendite. So. Das ist die Frage, bringt die Assetklasse Beteiligungen in hochspannenden Unternehmen weniger Rendite oder mehr in Zukunft? Das muss man natürlich sozusagen ganz nüchtern mit Maßstab anlegen. ist die Unternehmensliquidität bei denjenigen, die investieren, oder wenn man so will, die Liquidität der Geldgeber plötzlich weniger geworden? Nein, unabhängig davon, sozusagen, hat auch schon vor Covid und lange vor dem Anwachsen der Geldmenge, zum Beispiel in Europa gegolten, too much money seeking too few opportunities. Also ich würde jetzt nicht sehen, dass plötzlich global das austrocknen würde, sondern ich glaube, es ist einfach möglicherweise so, dass es zu einer Verlangsamung der Zyklen kommt, weil man genauer hinschaut, weil die Pläne der Fonds in der Rückzahlung an Richtung Investoren vielleicht auch nicht mehr so aufgehen, wie man es sich gedacht hat. Das ist möglicherweise eine der zentralen Mechaniken. Mhm. Und ja, das ist eine Entwicklung, die wir uns die nächsten 6 bis 12 Monate genau anschauen müssen. Aber ich glaube, man kann jetzt noch nicht sagen, die Würfel sind gefallen, es geht in die eine oder in die andere Richtung. Und im Übrigen, diese Entwicklungen sind auch global unterschiedlich. Also wir haben ja natürlich extrem boomende Volkswirtschaften, bei denen diese Energiefragen deutlich geringer ausgeprägt sind als bei uns. Also man schaut sich diesen indischen Technologiemarkt an, der ist anders. Man schaut sich an, was in Singapur passiert, das ist anders. So, wenn es eine globale Rezession gibt, ja, dann ist das immer eine Verlangsamung von Wirtschaftswachstum in bestimmten Märkten, die natürlich auch zum Teil mit davon betroffen sind. Aber worüber wir jetzt sprechen, ist das ein sehr, sehr zentral europäisches Phänomen. Ich muss auch sagen, was ich höre aus dem Valley und auch von der East Coast, ja, da schaut man genauer hin, aber die coolen und spannenden Projekte werden selbstverständlich weiter finanziert.
Okay, also bleibt es mal abzuwarten, ob es so einen Rettungsfonds nochmal geben muss. Es ist auch eine Frage, ob man sowas überhaupt machen sollte, auch wenn man könnte. Es gibt ja auch den Schumpeter natürlich, die Kraft der schöpferischen Zerstörung, die sagt ja irgendwie, jetzt mal banal oder vereinfacht ausgedrückt, dass man Firmen halt aber auch mal sterben lassen muss, damit dann neue Geschäftsmodelle quasi auf diesem Schutz sich entwickeln können. Ist das auch eine Herangehensweise? Jetzt hat man ja während Covid viele Firmen gerettet, jetzt gibt es schon wieder eine Krise, ist jetzt vielleicht die große Zeit der Marktbereinigung gekommen?
Also jetzt kein Wunder, dass ich als jemand, der einen wirtschaftsliberaleren Ansatz hat, eine sehr wettbewerbsorientierte Vorstellung habe. Man muss immer dazu sagen, wann soll man rufen nach öffentlicher Unterstützung? Nun, prinzipiell eigentlich gar nicht, weil man soll sich im Wettbewerb durchsetzen. Aber wenn, und jetzt geht es um eine stark ordnungspolitische Frage. Ordnungspolitik bedeutet, dass die Politik Leitplanken aufstellt, das ist so wie bei einer mehrspurigen Autobahn, ja, und sagt, in diesem Rahmen sollst und darfst du dich bewegen, aber in dem bist du frei. Wenn aber die Politik, ordnungspolitisch gesprochen, die dann verändert und das, worauf ich mich verlassen habe und geplant habe, nicht mehr funktioniert und greift damit in meine eigene unternehmerische Freiheit ein und politische Entscheidungen, nicht individuelle der Unternehmer oder der Marktteilnehmer, politische Entscheidungen, die dazu führen, dass plötzlich die Energiepreise abartig hoch sind, die Märkte verrückt spielen,
was jetzt der Fall ist,
führen natürlich dazu, dass sozusagen das individuelle Handeln nicht mehr vernünftig berechenbar wird. Und es gibt immer ein Risiko, aber wenn das Risiko dramatisch zunimmt für meine Geschäftsentwicklung aufgrund einer politischen Entscheidung, und das war bei Covid auch so, da hat die Politik gesagt, wir machen euch jetzt zu, ist es, glaube ich, recht und billig zu sagen, dann brauche ich eine Kompensation, um da über die Runden zu kommen und dann nachher, wenn es wieder Normalität gibt, mein Geschäft weiter nachgehen kann und vernünftig durchstarten kann. Und ich glaube, um die Komponente geht es. Und das muss man sich natürlich von Krisenfall zu Krisenfall, wie hoch ist die politische Relevanz, individuell anschauen. Damit meine ich jetzt individuell die Fälle und nicht die Unternehmen, also die individuelle Krise. Und das ist jetzt sehr schwierig zu beurteilen, weil natürlich ein Teil der gestiegenen Energiekosten damit zu tun haben, dass, nehmen wir zum Beispiel Gas, die sind schon angestiegen, die Gaspreise, und ein halbes Jahr vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, weil die Chinesen ganz klar gesagt haben, sie gehen aus dem Kohlebereich raus, gehen in den Gasbereich rein. Das eine ist zwar auch ein fossiler Primärenergiestoff, aber er ist weniger CO2 verursachend als die Kohle. Okay, war klar, dort steigt die Nachfrage und die Europäische Kommission ihr Fit 255 Transformationspaket für die große Energiewende vorgestellt hat. Und da war auch klar, wir gehen raus aus Fossil. Das trägt natürlich dazu bei, dass bestimmte Investitionen in diese Netze, fossile Netze, Pipelines, LNG-Terminals und so weiter nicht mehr getätigt worden sind, sich dort auch Firmen umstellen. Auch das hat natürlich eine sozusagen Auswirkung auf den Preis. Führt zu einer Verknappung sofort in den Märkten, man geht irgendwo anders hin, man orientiert sich mehr an Asien. So, und, aber all das hat natürlich, wenn man es zu Ende denkt, auch immer eine Auswirkung auf unsere Speedboats, weil diese Speedboats ihre Konzepte ja auf die Wirtschaft in Summe halt ausrichten. Wobei ich einschränkend dazu sagen muss, es gibt einen Bereich, der boomt ohne Ende und das ist alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Mm,
absolut, Nachhaltigkeit ist auch noch nachher kurz ein Thema. Ganz kurz dazwischen gefragt noch, gegenüber von unserem Coworking Space ist eine Pizzeria, da sind wir immer gerne hingegangen und der hat mir letzte Woche leider erzählt, er wird im Dezember zusperren. Der Gasofen ist einfach zu teuer, die Rechnung ist das Dreifache und das ist einer von offenbar tausenden kleinen Betrieben, die sagen, sie werden im Dezember zusperren müssen. Hast du Angst vor einer Insolvenzwelle?
Ich glaube, das hängt davon ab, wie jetzt die finanziellen Unterstützungsleistungen ausschauen, die die Regierung ja auch für die Betriebe gesprochen hat. Also kommt es noch zu einer Gaspreisstützung, wie in Deutschland einer Bremse oder etwas Ähnlichem. Ich glaube, dann werden sich das die einen oder anderen überlegen, wobei ich dazu sagen muss, und auch das muss man ehrlich ansprechen, sehr viele Betriebe haben ihre Preise schon erfolgreich an die Kundinnen und Kunden, die gestiegenen Einkaufspreise, weitergeben können. Also ich schaue mir sehr, sehr genau jedes Monat das Datenblatt der Statistik Austria an, die sehr genau auflistet, die unterschiedlichen Warenuntergruppen und Endkonsumentenpreise, wie da die Preissteigerungen ausschauen. Und da gab es in manchen Branchen heuer schon 2-3 Mal ordentliche Erhöhungen. Sonst gäbe es ja auch nicht diesen inflationären Effekt. Und die Erzeugerpreise sind halt in Summe auch in der Industrie und der Produktion ordentlich angestiegen. Und wenn man so will, frisst sich dieser Effekt durch die Volkswirtschaft. So, es kann natürlich einzelne Betriebe geben, die aufgrund ihrer Marktstellung, ich sage jetzt jemand, der eine Größe hat, die nicht groß genug ist, um selbst wenn er den Preis weitergeben könnte, dann trotzdem nicht so über die Runden kommt, dass er auch weiterhin einen Gewinn erwirtschaftet. Ne? Und wenn das für jemand so zutrifft, dann wird das schwierig werden. Ich sage nur dazu, fossile Preissteigerungen waren so oder so absehbar, auch über die CO2-Bepreisung und über die Frage der Transformation. Ich halte das für bitter, wenn das jetzt ein Unternehmen betrifft, das nach einer so einer Energiekrise trotzdem gut weiter wirtschaften könnte. Aber ja, es wird den einen oder anderen Marktausfall geben. Wir sehen aber zum jetzigen Zeitpunkt keine große Insolvenzwelle kommen.
Das stimmt. Also bis jetzt sieht man, dass das so aufs Niveau von 2019 zurückgegangen ist, also vor Covid, aber bleibt abzuwarten, wie sich es weiterentwickelt.
Ja, vor allem könnte man da auch dazu sagen, manchmal muss man 1-2 Schritte zurück machen, um 3-5 Sprünge nach vor machen zu können. Und es ist nirgendwo festgeschrieben, dass die Geschäftsentwicklung immer linear nach oben gehen muss, sondern viele Betriebe haben in ihrem Alltag, und ich glaube, das haben vielleicht junge Speedboote noch nicht so in ihrer Erfahrung, in ihre DNA übernehmen können, es geht im Geschäft immer auf oder ab. Ja, und es gibt immer Rückschläge und es gibt auch oftmals Situationen, wo einem plötzlich die Nachfrage wegbricht. Die Frage ist, wie kommt man dann über dieses Tal da drinnen drüber? Findet man sich neu? Macht man Veränderungen im Geschäftsmodell, im Produktportfolio? Geht man in neue Zielgruppen hinein? Erobert neue Absatzmärkte? Es gibt eine Vielzahl von österreichischen Betrieben, die international erfolgreich sind, die aus Krisen zu Hause draufgekommen sind, dass sie eigentlich sogar auf internationale Märkte gehen können. Ja, und das sind alles jetzt nur einzelne Beispiele für, was kann man tun? Aber da ist natürlich jeder Unternehmerin und jeder Unternehmer in der eigenen Situation selbst gefordert, sich mit dem Team die Frage zu stellen, welchen anderen Weg kann ich gehen? Ich sage immer, es führen mehrere Alpenpässe nach Rom, nicht nur einer.
Okay. Apropos Tal der Tränen, du bist ja seit vielen Jahren bekannt als Blockchain-Advokat, möchte ich mal sagen. Jetzt ist der Kryptomarkt ja ganz stark eingebrochen dieses Jahr, auch vor allem aufgrund der hohen Inflation. Was sagst du dazu? Hast du das auch irgendwie hautnah mitverfolgt?
Ich verfolge das natürlich aufgrund Interessenslage weiterhin mit, wobei man dazu sagen muss, das ist nicht der erste Einbruch dieses quasi Marktes, wo ich immer das definieren möchte. Wenn du jetzt über Kryptomarkt sprichst, sprichst du natürlich sozusagen von Veranlagungsprodukten, also von Krypto als eine Asset-Klasse. Ne? Mhm. Ich war ja immer ein großer Befürworter der dahinterliegenden Technologie in Summe, also Blockchain, DSL als Veränderung für spezielle Formen der digitalen Kommunikation. Viele haben ja über die nächste Entwicklungsstufe des Web gesprochen, Anfang der 10er Jahre. Und da sehe ich nach wie vor extrem viel Potenzial, tut sich auch viel. Und das ist halt eine spezielle Ausprägung dieser technologischen Möglichkeiten. Und aus dem hat sich halt eine Asset-Klasse entwickelt. Ich erinnere mich aber auch zurück vor ein paar Jahren, wo wir schon einmal einen dramatischen Einbruch nach einem ersten riesigen quasi Anwachsen der Kurse, wenn man das mal so will, gesehen haben. Ja, und das lässt mich jetzt sozusagen da sehr, sehr entspannt. Ich beobachte das mit großem Interesse, wundere mich immer wieder, wer sich dann mit welchen Themen da beschäftigt. Das ganze Thema NFT habe ich mit einem wie soll ich das jetzt formulieren, diplomatisch.
Außer auch hier, Verwunderung.
Auch, nein, gar nicht Verwunderung, sondern ich glaube, dass da viele spannende Anwendungen dahinter stecken können, aber dass dann hier so eine quasi Karawane losgezogen ist, die mich in manchen, manchen Abschnitten ihrer Reise, möchte ich das so formulieren, vor allem was diesen Kunst- und Kulturbereich betrifft, schon irgendwie daran erinnert hat, dass da auch viele Potemkinsche Dörfer aufgestellt werden. Das hat mich eher fast schon geärgert zum Teil, weil dann denkt man sich, naja, da geht es manchen um das schnelle Geld und weniger um die ursprüngliche Idee, wie diese Technologie eigentlich gedacht war, etwas Besseres für uns alle rund um den Globus zu erschaffen. Also ich habe da, aber das wissen alle, die mich ein bisschen näher kennen und auch meinen Ansatz in diesem Bereich kennen, ich habe da durchaus eine sehr geteilte Ansicht, gibt schon viele Glücksritter in diesem Bereich.
Auch, ja. Absolut, aber das hört sich danach an, dass du jetzt weniger am Crypto-Trading per se oder an DeFi interessiert bist, sondern wahrscheinlich eher gespannt drauf bist, wie das Web3 mal ausschauen wird, was ja irgendwie verspricht, die Internet quasi Monopolisten abzulösen.
Aus meiner sozusagen Genesis heraus ergibt sich das natürlich. Ich war sozusagen ganz, ganz früh mit dabei, Anfang der 90er, noch mit einem quasi Webseiten zu, wenn man es mal willst, übersetzt, programmieren, Hyperlinks einzusetzen in einem Mosaik-Browser. Ich bin tatsächlich da ein Kind der ersten Stunde und durfte auch vor wenigen Tagen am CERN einen Besuch machen mit einer Unternehmerdelegation und wir standen vor der Tür, wo die Tafel davor steht, hier wurde 1989 das WWW erfunden. Ja? Also war für mich schon irgendwie ein Special Moment, sozusagen fast 30 Jahre später für einen selbst zu erkennen, was man da am Anfang versucht hat, ein bisschen mitzugestalten. Aber ja, also natürlich interessiert mich die Weiterentwicklung mehr als das Krypto-Trading. Ich finde aber auch das Krypto-Trading sehr okay. Ich finde das super spannend, wenn eine neue Asset-Klasse entsteht, aber entsteht etwas Neues. Also wir stellen uns ja oft die Frage, wie kommt das Neue technologisch in die Welt? Gibt es einen Wettstreit von Anwendungen? Es gibt unterschiedliche Gruppen, die sehen unterschiedliche Potenziale und logischerweise auch immer Potenziale, wo es ums Geldverdienen geht. Und so ist das halt auch in dem Bereich entstanden. Wer hätte sich vor 10 Jahren, gehen wir mal zurück, 2012 zum Beispiel gedacht, dass wir da im Jahr 2022 die unterschiedlichsten Börsen haben, die digital solche Kryptoassets traden, wo man das sozusagen persönlich machen kann. Wer hätte sich gedacht, dass es Fondslösungen dafür gibt. Und es ist immer so, wenn es eine Nachfrage gibt, ja, kann sich auch ein Angebot entwickeln. Aber es gibt ja zwei Ansätze, nicht? Also nachfrageinduziertes Angebot, angebotsinduzierte Nachfrage. Und ich würde mal sagen, wenn die gut aufeinandertreffen, ist ja vieles möglich. Aber nochmal für mich persönlich ganz spezifisch, ich habe eher an der technischen Weiterentwicklung größeres Interesse und sehe dort auch das viel größere, gigantische Potenzial, als an der Frage, ob das jetzt eine Asset-Klasse an sich ist oder nicht. Nochmal, das ist, glaube ich, auch für alle, die ursprünglich immer an der Entwicklung oder an der Weiterentwicklung dieser Technologie mitgearbeitet haben, spielt das eine untergeordnete Rolle. Es ist fein, dass es das gibt, aber es, wie gesagt, ist nur ein Teil des Baukastens, wenn man so will, ein kleines Element.
Absolut. Was ja an der Stelle ganz interessant ist, der größte institutionelle Investor oder das größte Corporate, was in Krypto investiert, ist ja Google selbst offenbar. Letztens eine Statistik gefunden. Aber wie sich der Space weiterentwickeln wird, werden wir beide ja auch am Web Summit Anfang November in Lissabon sehen. Das ist für die, die es nicht kennen, mehr oder weniger das europäische Klassentreffen der Startups oder Mega-Klassentreffen. Da kommen 70.000 Leute zusammen, 2.000 Startups. Was erwartest du dir von der Konferenz?
Ja, manche haben behauptet, es ist sozusagen das Art quasi das europäische Burning Man Festival für die österreichische Internet-Community. Ja. Das hat sich ja eigentlich aus dem berühmten quasi Mobilfunkkongress, der früher immer in Barcelona stattgefunden hat, so ein bisschen abgespalten. Ne. Am Anfang waren die ganzen Telcos und quasi Spezialisten aus dem Mobilfunkbereich und viele Startups, die dort angezogen waren, sind immer in Barcelona. Und dann hat eigentlich Lissabon sehr positiv geschafft, hier eine eigene Positionierung vorzunehmen. Kommen ja nicht nur aus ganz Europa, sie kommen aus der ganzen Welt in der Zwischenzeit dorthin, auch die Vertreter der großen Unternehmen. Ich bin gespannt, wie jetzt nach der Covid-Zeit und in der jetzigen Energiekrise dort die Stimmung sein wird und welche großen Perspektiven man aufzeigen wird, welche Rolle die Diskussion rund um das Metaverse spielt. Das ist ja sehr bipolar in der Wahrnehmung der größeren Community. Manche sehen da die gigantische Veränderung und andere sagen, das ist quasi irgendwie Second Life 4.0. Ja. Ihr habt das, glaube ich, oft schon diskutiert. Es gibt so eine sehr unterschiedliche Ansicht, aber ich glaube, das wird dort eine ordentliche Rolle haben in der gesamten Formatierung dieses Summits. Aber ich halte ihn für richtungsweisend für die Stimmungslage für das nächste Jahr in Europa. Also es kommt halt, wenn man so will, die große Familie in Europa da zusammen. und bin gespannt, wie das sein wird. Wir werden uns ganz stark mit dem Thema Innovation, disruptiver Innovation und globaler Kooperation beschäftigen, noch mehr Innovation schneller auf die Straße zu bringen. Und da spielt ja für uns diese Frage Kooperation zwischen Spitzenforschungseinrichtungen, Corporates und der Startup-Community eine ganz zentrale Rolle, weil wir glauben, dass wir da auch in Österreich noch viel mehr machen können, aber aus Österreich uns heraus auch gut vernetzen können. Also, ich habe ja vorhin angesprochen, mein Visit vor ein paar Tagen in CERN war ja auch genau dem Thema gewidmet und der Idea Square, also deren, wenn man so will, Accelerator, den sie dort haben, zeigt eigentlich sehr genial, wie bunt man das aufsetzen muss und wie interdisziplinär und wie übergreifend über die Größen von Betrieben und die Herkunft von Ideen. Und dafür ist natürlich der Web Summit ein ideales Ökosystem, das kurzfristig zusammenkommt, um da auch einfach mal aufzumachen und zu schauen, wie man neue Wege geht. Und wir werden sicher auch zu der von dir angesprochenen Frage, wie schaut es mit der Finanzierungsstruktur aus und wie ist die Temperatur so in der europäischen Community, werden wir sicher spannende Insights bekommen. Und ich freue mich schon auf die 2 Tage in Lissabon.
Absolut, Harald. Dann werden wir uns dort ins Getümmel mischen, mal reinhören, was die Trends sind. Wir werden es im Podcast natürlich auch bringen, was sich am Web Summit tut. Harald, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung und wo, wenn nicht bei Trending Topics, bekommt man mit, was die heißesten Trends in der Community sind.
Absolut. Danke
euch. Alles Gute.